Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Gerald Bayreuth. Guten Morgen. Die Friedfertigkeit der Religionen, die beschreiben manche Zeitgenossen so. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Ob das auf alle Religionen und immer so zutrifft, darüber müssen wir gleich mal sprechen. Und auf jeden Fall stellt sich die Frage, wie halten es die Religionen mit Krieg und Frieden? Und heute stellt sich die Frage ganz besonders, denn heute beginnt am Bodensee die Weltkonferenz der Organisation Religionen für den Frieden. Wir haben gleich ein Gespräch dazu. Und wir besuchen in San Francisco die Kirche eines ganz besonderen Heiligen, die St. John Coltrane Church. Die Gläubigen dort verehren den Musiker John Coltrane wie einen Heiligen und das natürlich im Coltrane Sound. Früher gab es heilige Kriege um die richtige Religion oder Krieg im Namen der Religion und manchmal gibt es solche Konflikte auch in der Gegenwart. Heute werben aber fast alle Religionen für sich mit der Behauptung, im Kern friedlich zu sein. Der kleine Ort Lindau am Bodensee ist ab heute Schauplatz des himmlischen Friedens. Dort treffen sich etwa 900 Vertreter vieler Religionen aus 100 Ländern. Allesamt sind sie engagiert in der Nichtregierungsorganisation Religionen für den Frieden. Michael Schmiedl wird auch dabei sein. Er ist Vorsitzender der Ortsgruppe Köln-Bonn von Religions for Peace und von Beruf Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Herr Schmiedl, wenn die Religionen so gerne von sich sagen, sie seien im Kern friedlich, ist das denn mehr als ein Werbespruch?
Ja, es kommt darauf an, was man unter Frieden versteht, natürlich. Also das heißt, Religionsgemeinschaften haben ja für sich schon den Anspruch, zumindest nach innen einen Frieden zu haben. Also das heißt, die einzelnen Mitglieder sollten sich untereinander friedlich verhalten. Es sollte die Möglichkeit gegeben werden, auf dem spirituellen, religiösen Weg zu einem inneren Frieden zu kommen, zu einem ewigen Frieden zu kommen. Sei es die Heilsvorstellung, die letztlich damit verbunden ist. Irgendwann ins Paradies, Nirvana, wie auch immer man sich das vorstellt, sind letztlich, wenn man es erreicht, friedliche Vorstellungen. Verbunden damit sind ethische Maxime an die Religionsgemeinschaftsmitglieder, sich untereinander ordentlich zu verhalten. Und untereinander betone ich erst einmal, das heißt, es wird schon häufig eine Grenze gezogen zwischen Mitgliedschaft und anderen. Diese Grenze ist umso strikter, je mehr eine Religionsgemeinschaft mit einer anderen Form von Gemeinschaft verbunden ist. Also zum Beispiel mit Nation oder mit Volk oder mit Ethnie oder mit einer Dorfgemeinschaft, wie auch immer, mit einer Familie. Wenn das identisch ist, also das heißt, wo man hineingeboren wird, wenn das identisch ist mit der Religionsgemeinschaft, dann ist sehr schnell eine Grenze nach außen gesetzt, wo Leute woanders hineingeboren werden, gehören sie auch zu einer anderen Religionsgemeinschaft an.
Sie haben jetzt stark betont, Religionen schließen ein und schließen aus. Also wer sich der jeweiligen frohen Botschaft nicht anschließt, der gehört nicht dazu, der ist auch ein Ungläubiger. Es gibt ja auch diesen Alltagsspruch, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja. Trifft der eigentlich auf alle Religionen zu?
Nee, eigentlich so nicht. Also Schädel einschlagen muss es ja nicht sein. Man kann ja auch jemand anders ausschließen, ohne ihn zu bekämpfen. Also ich kann mich jetzt erinnern, zum Beispiel habe ich jetzt in London im Bahnhof eine orthodox-jüdische Familie gesehen, die vor mir in den Zug einstieg und ich begrüßte sie mit Shalom. Und sie guckten mich noch komisch an, dachten, der ist kein Jude, wieso grüßt er mich mit Shalom? So interpretiere ich das mal. Dann haben wir noch ein bisschen was Pragmatisches über den Zug geredet miteinander. Also das heißt, man kann ja auch jemand einfach sagen, ich akzeptiere dich als Mitmensch, muss ja mit dir umgehen in der gemeinsamen Gesellschaft, aber du gehörst nicht zu uns. Das wäre so, muss noch kein Krieg und kein Schädel einschlagend sein. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch nicht das Einzige, sondern religiöse Menschen müssen ja nicht, sag mal, exklusivistisch sein. Das wäre so ein Fachbegriff für das Ausschließen Andersgläubiger. Sondern sie können inklusivistisch sein. Sehr viele religiöse Menschen denken, die Andersgläubigen sind zwar nicht ganz auf dem richtigen Weg, aber sie haben doch einen Teil der Wahrheit. Bei uns ist die vollkommene Wahrheit, aber einen Teil haben die anderen auch.
Das wäre so ungefähr das, was der Islam vom Christentum und vom Judentum sagt.
Und umgekehrt genauso. Also dieser Inklusivismus, der ist offizielle Doktrin vieler großer Religionsgemeinschaften. Und da ist nichts von Schädel einschlagen die Rede, sondern nur im Sinne von, ihr seid noch nicht ganz auf dem richtigen Weg.
Sie sind Vertreter von Religions for Peace, Religionen für den Frieden. Was will Religions for Peace erreichen und wie?
Naja, idealerweise den Frieden der Menschheit natürlich. Das wird die Organisation nicht erreichen. Das ist erstmal eine Utopie. Aber die Vorstellung ist also das, was Hans Küng in seinem Weltethos-Projekt gesagt hat, dass eine Notwendigkeit, um den Weltfrieden herbeizubringen, ist, dass die Religionsgemeinschaften untereinander auch im Frieden existieren. Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Und Religions for Peace, sagen wir mal, das hat zwei Richtungen an und für sich. Einerseits heißt es, in den Religionen ist Friedenspotenzial vorhanden und das soll gestärkt werden. Und zum anderen aber auch das Bewusstsein, es ist auch das Gegenteil vorhanden und das muss runtergeschraubt werden. Also in die beiden Richtungen geht es. Einerseits die Menschen, die sich da engagieren, wollen auch in ihre Religionsgemeinschaften zurückwirken auf die Mitglieder, die noch nicht so interessiert sind an den anderen Religionen.
Wir hatten am Freitag den Religionswissenschaftler Hartmut Zinser bei uns im Interview. Der hat auch gesagt oder er fordert, Religionen müssen sich erstmal ehrlich machen, wenn sie Frieden erreichen wollen. Also über die eigene Gewaltgeschichte, über die Kreuzzüge der jeweiligen Religionen. Würden Sie das auch so sagen?
Ich habe mir das Interview angehört und bin damit Hartmut Zinser vollkommen in Übereinstimmung. Also Religionen müssen ehrlich sein. Ehrlichkeit, Wahrheit geht ja nicht ohne Ehrlichkeit. Wenn man sich was vormacht und wenn man die eigene, sag mal, Negativgeschichte, die ja vorkommt, wenn man die verschweigt, wenn man drüber weggeht, so wie lange mit dem Missbrauchsskandal umgegangen wurde zum Beispiel. Das ist auch nicht im Sinne des Kerns der religiösen Botschaft, sondern das ist ja menschlich eben. Ja.
Sie selbst sind Mitglied in zwei Religionsgemeinschaften, Katholik und auch bei den Buddhisten.
Ja.
Sehen Sie die Gewaltgeschichte Ihrer Religionen sehr düster?
Nicht sehr düster. Also ich sag's mal, Religionen sind nicht per se gut oder böse, sondern sie sind so, wie es Menschen daraus machen. Hat Jamal Malik, ein Islamwissenschaftler, mal gesagt, jede Religion ist nur so gut wie die Menschen, die sie praktizieren. Das ist wie mit Technik. Man kann aus einem Stück Eisen, aus der Bibel, ein Schwert oder eine Pflugschar machen. Und so ist es mit Religion genauso. Man kann engstirnig werden, man kann einen Wahrheitsbegriff aufbauen, sagen, ich bin in der Wahrheit, wer meine Sicht der Wahrheit nicht teilt, ist böse und vor dem müssen die anderen Menschen geschützt werden, weil der ja negativen Einfluss auf die ausübt. Und auf der anderen Seite gibt es genauso die religiösen Menschen, die sagen, mein Wahrheitsanspruch ist ein Teil dessen. Ich nähere mich der Wahrheit an, bin aber so bescheiden zu wissen, sie nicht vollkommen erreichen zu können. Oder anders ausgedrückt, man könnte Gott oder die Wahrheit oder das Absolute wie mit einem Ozean vergleichen und meine Religion ist ein Becher und den kann ich randvoll mit Wasser füllen und das ist das Heil, wenn der randvoll mit dem heiligen Wasser ist, aber der Ozean ist viel größer als der eigene Becher.
Jetzt hören Sie sich für mich aber schon wie jemand an, der sehr vom Guten der Religion überzeugt ist und für den das unmoralische, schlechte, gewaltvolle eher ein bisschen in den Hintergrund tritt?
Ist das richtig? Es ist menschlich. Also es war mal Jason Sloan, glaube ich, ein Religionswissenschaftler aus USA, der sagte, die Menschen sind nicht gut, weil die Religionen ihnen Gutes predigen, sondern die Religionen haben Gutes in sich, weil der Mensch Gutes in sich hat. Das heißt im Endeffekt, alles, was gut oder böse in den Religionen ist, kommt durch die Natur des Menschen hinein.
Bei vielen Konflikten auf der Welt ist ja gar nicht so klar, ist das jetzt wirklich ein religiöser Konflikt oder ein wirtschaftlicher oder ein politischer? Ist das im Kern wirklich religiös? Von welchen Konflikten würden Sie sagen, das ist jetzt ein religiöser Konflikt und nur ein religiöser Konflikt?
Oh, meine Güte, das ist schwierig. Eigentlich meine ich natürlich innerreligiöse, theologische Konflikte, ja. Das gibt es rein religiöse. Wenn man den Abendmahlstreit in der Reformation, ob nun Jesus tatsächlich vorhanden ist in der Hostie oder nicht, ja, das war ein religiöser Konflikt und damit haben sich auch die Leute teilweise den Schädel eingeschlagen über diese Fragen. Aber sobald zwei Armeen wieder aufeinander zukamen, im 30-jährigen Krieg zum Beispiel auch, da spielen ganz andere Gründe wieder eine Rolle und zwar Machtpositionen einfach. Egal, ob der Machtbehauptende nun ein Papst ist oder ein Kaiser oder ein König oder wer auch immer. Es geht da auch um weltliche Macht. Und deswegen wird es da nie rein religiös sein.
Das heißt, die Zahl der Konflikte, die originär religiös ist, wo man sich den Kopf drum einschlägt, wo wirklich Kriege drum stattfinden, die ist relativ gering.
Ja, ich denke auch. Ich war jetzt in Nordirland gerade und ein bisschen auch noch gelesen über die Struggles da zwischen den Republikanern und den United Kingdom-Anhängern, Unionisten, Katholiken und Protestanten, ja. Aber es geht da um Vorherrschaft. Es geht darum, wer will das Land in seinem Sinne verwalten. Und so ist es in anderen religiösen Konflikten häufig auch. Man möchte die eigene Lebensart zur Maxime für das ganze Land machen. Man möchte keine Minderheit sein und von einer andersdenkenden, andersgläubigen, andersethnischen Gruppe irgendwie beherrscht werden. Und davor haben dann viele Angst, lassen sich mobilisieren. Und dahinter sind häufig Leute, die einfach gut Geld damit machen, mit diesen Konflikten.
Das heißt doch aber auch, Religion ist häufig gar nicht das eigentliche Problem. Wie kann sie denn dann die Lösung sein?
Ja, Religion lässt sich instrumentalisieren. Also sagen wir, religiöse Menschen. Man kann manchen Menschen erzählen irgendwas. Und zum Beispiel, dass die anderen wirklich böse sind, vom Teufel geschickt worden. Und es gibt Leute, früher vielleicht mehr als heute, aber heute gibt es Leute, die glauben das. Wenn Religionsvertreter, hochrangige oder gelehrte Vertreter der Religionsgemeinschaften, wenn die anderer Meinung sind, wenn die sagen, nein, das ist nicht der Teufel, der die anderen reitet, das ist der Teufel, der uns alle reitet, wenn wir uns auf diesen Konflikt einlassen, und diesen Einfluss geltend machen auf die normalen, einfachen Gläubigen, dann ist das ein sehr wertvoller Beitrag, den sie leisten können.
Wir haben am Anfang über die Frage gesprochen, ist das mit den Religionen und den Frieden mehr als ein Werbespruch? Was muss denn am Bodensee passieren, damit das Friedenspotenzial der Religionen nicht nur eine PR-Sache ist?
Was muss passieren? Das ist schwierig zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, was aus meiner Erfahrung mit solchen Tagungen sehr, sehr wichtig ist. Persönliche Begegnung der Menschen untereinander. Das heißt, wenn man erstmal gut, wer daran teilnimmt, ist eh schon mal aufgeschlossen. Exklusivisten würden nicht so ein Interesse haben, daran teilzunehmen. Die müsste man eigentlich erreichen. Das wäre natürlich das. Das kann aber nicht diese Tagung leisten. Das muss dann wieder vor Ort passieren. Der Dialog mit, auch mit politisch Exklusivistischen, also sagen wir mal Rechtsradikalen zum Beispiel, ja, oder Rechtspopulisten.
Weil die sind doch nur gerade gar keine Religion.
Nein, aber Weltanschauung. Also das ist kein großer Unterschied. Also wo man seine Werte setzt, wo man sein Leben dran orientiert und seine Identität mit verbindet und so weiter, da ist es egal, ob man das nun säkular, weltanschaulich nennt oder religiös. Aber das Wichtige an so einer Tagung, finde ich, wie auch auf wissenschaftlichen Tagungen, eigentlich dasselbe. Die persönliche Begegnung von Menschen, die Gespräche, manchmal nicht die offiziellen Reden, die sind gut und wunderbar, die können 100 Jahre später noch gelesen werden. Aber das Wichtige ist häufig diese Begegnung untereinander. Und wenn die Leute dann das wieder nach außen tragen, sagen, aber ich habe da Muslimen, Buddhisten und so weiter getroffen, das war so ein interessanter Mensch, und dann erzählen die das weiter. Und manche, die noch nicht so aufgeschlossen sind, haben dann mal einen anderen Eindruck, als den sie vielleicht vorher hatten. Das ist, glaube ich, das, was realistisch geleistet werden kann. Natürlich können Papiere, es geht ja hauptsächlich um Nachhaltigkeit bei dieser Tagung, einen Einfluss zu haben auf die Wirtschaft und auf die Politik auch wieder. Man kann dann Papiere veröffentlichen, man kann die an die politischen, an die Staatsregierungen und auch an die Firmen, was weiß ich, wie Bayer und was weiß ich, herantragen und sagen, hier Leute, ändert mal eure Politik, ändert eure Wirtschaft, das ist nicht im Sinne einer guten Verwaltung unserer Erde, was ihr da macht, dann müssen wir was ändern. Wenn es den Einfluss noch hätte, wäre es auch gut.
Heißt aber auch, von Lindau wird nicht sofort der Weltfrieden ausgehen.
Das geht nie, nee. Also wir versuchen das seit Tausenden von Jahren, den Weltfrieden. Ich sag's mal, wir haben zum Glück noch keinen dritten Weltkrieg. Wenn wir den erstmal verhindern, wäre auch schon mal viel getan.
Der Weltfrieden lässt auf sich warten. Über das Friedenspotenzial der Religionen und auch über ihr Gewaltpotenzial habe ich mich mit Michael Schmiedl unterhalten. Er ist Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld und engagiert bei Religions for Peace. Religionen für den Frieden, und die Bewegung trifft sich von heute bis Freitag zu ihrer Weltkonferenz in Lindau am Bodensee. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sind beim Deutschlandfunk, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Pop und Religion, die können manchmal ziemlich nahe beieinander liegen. Deshalb haben manche Bands und manche Stars Kultstatus. Manchmal sind sie auch ein Mythos. Gitarren und Kleidung von Elvis Presley oder anderen, die werden bei Auktionen teuer versteigert und dann werden sie verehrt wie Reliquien. Und mancher Fan liebt das Bild seines Stars womöglich noch mit Unterschrift, mit Autogramm wie eine Ikone. In San Francisco heißt eine Kirche nach dem Jazzmusiker John Coltrane. Der Name lautet ganz offiziell St. John Coltrane Church, also John Coltrane ist dort quasi der Hausheilige. Und natürlich spielt seine Musik dort eine große Rolle. Sven Töniges ist dort gewesen.
Sonntagmorgen in der Western Edition, einem Viertel im Herzen von San Francisco. Das Harlem des Westens wurde dieser Stadtteil lange genannt. Heute prägen Geschäftshäuser das Bild. Aus einem Erdgeschoss strömt der Duft von Weihrauch, der gerade verbrennt.
Und ein merkwürdiges Musikinstrument ist zu hören. Erzbischof Renzo Wayne King, Oberhaupt und Mitbegründer der St. John Coltrane African Orthodox Church, bläst in ein Muschelhorn. Etwa ein Dutzend Gemeindemitglieder sind an diesem Sonntag hier zum Gottesdienst gekommen. Dazu einige Zaungäste. Es sind offenbar Touristen aus Haight-Ashbury, ein paar Blocks entfernt, dem Viertel, das durch die Beatnik- und Hippie-Bewegung berühmt wurde.
An diese Laufkundschaft richtet sich Franzo King nun, zu Beginn der Liturgie, mit einigen Klarstellungen.
Wir sind nicht hier, um zu entertainen. Das ist nicht der Jazz-Workshop. Amen.
Wir sind nicht zu eurer Unterhaltung hier. Das hier ist kein Jazz-Workshop. Amen.
Praise God Almighty. This is the house that Coltrane built.
Lobet Gott den Allmächtigen. Dies ist das Haus, das Coltrane gebaut.
If you feel like you wanna dance, then you need to be dancing.
Also, wenn ihr tanzen wollt, dann tanzt. Wenn ihr in die Hände klatschen wollt, dann klatscht. Und wenn ihr mit den Füßen stampfen wollt, dann tut das. Und ich sage euch, wenn ihr euch die Nase putzen oder euch räuspern müsst, dann wird auch das zum Gebet.
Damit ist in der St. John Coltrane Church die Marschrichtung für die folgenden 2 Stunden klar.
Und sogleich ziehen sie ein, die Apostel des Sounds, und spielen auf. Angeführt von Erzbischof King, der nun sein Muschelhorn gegen ein Saxophon eintauscht. 2 Bassisten und ein Drummer stimmen ein. Dann heben die Sisters of Compassion an, die barmherzigen Schwestern.
Eingerahmt wird dieser Soundteppich von 3 deckenhohen Altarbildern. Zu sehen sind Maria, Jesus und Moses, allesamt in dunkler Hautfarbe. Und von links blickt ein zur Ikone stilisierter John Coltrane herab. In seiner Linken hält er ein Sopransaxophon, aus dessen Korpus kleine Flammen züngeln.
Ein 50 Jahrhundert ist sie alt, die Coltrane Church. Jene Kirchengemeinde, in der der Jazzmusiker John Coltrane verehrt wird. Mehr noch, sie nennt sich St. John Coltrane Church. St. John Coltrane Kirche. Wer aber soll dieser komische Heilige sein?
John William Coltrane wird 1926 an der Ostküste im ländlichen US-Bundesstaat North Carolina geboren. Die Vorfahren seiner Eltern waren Sklaven. Hier wächst John William auf, als Schwarzer unter Schwarzen, in einer Gemeinschaft mit eigenen Riten, Einrichtungen und einem eigenen Sound. Etwa in den Sonntagsgottesdiensten der afrikanisch-methodistischen Kirche, in der Johns Großväter predigen und seine Mutter die Orgel spielt. Von 1944 an lernt John Coltrane auf der High School in Philadelphia Saxophon. Die nächsten Jahre verbringt er in kleinen Bandformationen, tingelt übers Land. In dieser Phase konsumiert John Coltrane mal exzessiv Heroin, mal Alkohol, was ihn musikalisch und sozial aus der Bahn wirft. 1957 schmeißt ihn Miles Davis aus seiner Band, als er betrunken zum Konzert kommt.
Viel fehlte nicht und John Coltrane wäre als hell aufstrahlender, aber früh erloschener Stern in die Geschichte des Jazz eingegangen.
Es kommt aber anders, schreibt Karl Lippegaus in seiner ultimativen Coltrane-Biografie.
An einem einzigen Tag im Dezember 1964 nimmt John Coltrane seine Suite A Love Supreme auf. Wenige Wochen später wird das Album bereits veröffentlicht und bleibt bis heute Coltranes meistverkauftes Werk. Der Weg zum spirituellen Durchbruch Coltranes, den das Album dokumentiert, war hart errungen. A Love Supreme ist Coltranes musikalisches Glaubensbekenntnis. A Love Supreme, A Love
Supreme, A Love Supreme, A Love Supreme. Im September 1965 gehen der Jazzfan Franzo Wayne King und seine Frau Marina in eine Bar in San Franciscos Western Edition. Sie wollen ihren ersten Hochzeitstag feiern. Doch der wird zur Nebensache, als John Coltrane die Bar betritt, erinnert sich Franzo nunmehr Erzbischof King.
Well, I always say it like this. It was like I grew up in a sanctified church, you know, where people speak in tongues.
Ich beschreibe es immer so. Ich bin in einer Freikirche aufgewachsen, also wo die Leute in Zungen reden und sich auf den Boden werfen. Ein sehr afrikanischer Ritus. Und nur damit kann ich John Coltrane auf der Bühne vergleichen. Es schien wie ein pfingstkirchlicher Gottesdienst, bei dem wir sehen konnten, wie der Heilige Geist erscheint und mit ihm die anderen Apostel. Das war mehr als nur Entertainment. Das war ein Pfingstprediger, zutiefst davon überzeugt, dass der Geist Gottes auf ihm ruht.
But more like a Pentecostal preacher that was caught up in the spirit of the Lord was upon him.
Kurz darauf stolpert Franzo King über eine Aussage John Coltranes.
St. John Coltrane became aware of, he said that the music.
Die Musik erhebt sich, es entsteht etwas Neues. Und deshalb braucht es für solche Musik einen eigenen Ort. Da dachte ich mir, das ist es, eine Kirche.
The church. So I come from a priestly caste. So starting churches is.
Ich komme aus einer Pastorenfamilie. Eine Kirche aufzumachen, das ist bei uns kein großes Ding. Das ist das, was wir machen. Wir gründen Kirchen. Mein Onkel hat eine Gemeinde gegründet, mein Großonkel auch. Wären sie Klempner gewesen, würde ich heute vielleicht in irgendeinem Keller bis zu den Knöcheln in Toilettenwasser stehen.
If they had been plumbers, then maybe I'd be in somebody's basement, you know, with toilet water up to my ankles now.
Stattdessen steht Franzo King nun jeden Sonntagmorgen im Gemeinderaum der John Coltrane Kirche.
Ein früher Name unserer Kirche war Revolutionary Church, revolutionäre Kirche. Wir glauben an den Wandel, aber das ist nicht nur Revolution, sondern auch Evolution.
Zuletzt war der Fortbestand der Coltrane Church einmal mehr gefährdet. Der schlichte Zweckbau in der Fillmore Street, der die Kirche über Jahrzehnte beherbergt hatte, geriet ins Visier von Investoren. 2016 stand die Räumung an. Doch dank Spenden und allerlei publizistischer Aufwallungen in der Bay Area hat die Kirche nun einige Blocks entfernt in der Turk Street eine neue Heimat gefunden.
Die Kirche von St. John Coltrane in San Francisco. Eine Kirche, die John Coltrane verehrt wie einen Heiligen. Das waren Eindrücke von Sven Töniges. Im politischen Streitgespräch Kontrovers bei Christine Heuer geht es um Rezessionsgefahr in Deutschland und um die Frage, müssen wir uns von der schwarzen Null verabschieden? Tag für Tag die Informationen aus Religion und Gesellschaft verabschieden sich auch. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.